GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die jetzt schon im Webinar mit drin sind. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Namen der GVF-Gruppe. Heute zum Thema neue Chancen für Ihren Betrieb, Fördermittel richtig nutzen. Dafür haben wir heute als Referenten die Frau Burgschulte eingeladen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Als Hinweis, sollten Fragen sein, bitte unten in dem Chat, den Chat nutzen, uns schreiben. Wir würden dann die Fragen letztendlich der Frau Burgschulte dann rübergeben. Und hiermit bitte ich die Frau Burgschulte, jetzt das Wort zu übernehmen und wünsche allen eine gute Veranstaltung.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass GVF Ihnen die Möglichkeit gegeben hat, heute mit mir 45 Minuten eine Reise durch die Förderlandschaft zu machen. Denn Fördermittel sind ja ein großes und sehr wichtiges Thema, gerade für viele von Ihren Unternehmen. Und was bekommen wir heute? Wir haben so 45 Minuten Vortragsreise geplant. Wenn Sie mit dranbleiben, erhalten Sie jetzt als erstes einen klaren Blick auf neue Geschäftsfelder, auf neue mögliche Geschäftsfelder außerhalb der Landwirtschaft. Als zweites ein relativ einfaches System, wie man halt Förderung neu für sich entdecken kann, einen neuen Blick darauf werfen. Als zweites oder als drittes dann habe ich mal vier konkrete Förderwege vorbereitet, habe die allerdings recht einfach gehalten, sonst würden wir heute ein Tagesseminar draus machen und ich weiß, Sie haben noch viele andere Dinge zu tun. Ganz kurz zu mir, damit Sie mich einordnen können. Ich selber begleite seit vielen Jahren Förderprojekte ganz aktiv als zertifizierte Fördermittelberaterin über den VÖB, das ist der Verband öffentlicher Banken. Zum anderen bilde ich auch noch andere Fördermittelberater aus und bin selber noch zertifizierte Fördermittelmanagerin. Doch so viel zu mir. Lassen Sie uns die Reise einfach beginnen und gehen schon mal zur nächsten Folie. Mir ist entgegengekommen, dass halt viele landwirtschaftliche Betriebe neue Wege einfach suchen. Warum? Kosten steigen. Sie wissen selbst, Sie sehen seit Jahren, wie Energiekosten sich entwickeln. Betriebe wollen halt Risiken breiter streuen, sich wirtschaftlich viel breiter aufstellen. Es gibt viele neue Ideen. Förderwege sind absolut unklar, weil die meisten haben weder Zeit, Lust noch Nerv, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Und genau hier und dafür benötigen wir halt einen förderstrategischen Blick. Wie gesagt, wenn Sie heute bis zum Ende dranbleiben, kriegen Sie so kleine Tickets, könnte man das auch nennen. Sie haben einmal Klarheit über neue Geschäftsfelder, eine Orientierung über die Förderlandschaft, Bund, Land und Regionen. Wir schauen aus vielen verschiedenen Perspektiven auf Förderprojekte. Wir haben vier verschiedene Wege mit konkreten Beispielen, die ich Ihnen heute zeige. Und zum Schluss, das ist so mein ganz persönliches Highlight, kriegen Sie noch einen etwas tieferen Einblick zum Thema Forschungszulage. Nun, was brauchen wir für eine Reise? Natürlich eine Roadmap, wie sich das Ganze gehört. Wir beginnen mit dem Startpunkt, gehen dann in die Orientierung, schauen aus verschiedenen Brillen, ich habe meine heute schon auf, sonst würde ich sie wahrscheinlich nicht sehen, den richtigen Blick. Vier verschiedene Reisestopps, das sind halt diese vier Programme, die wir uns anschauen. Stolpersteine, das ist ganz wichtig, denn es gibt Hürden, die es zu überwinden gibt, Stolpersteine, die man nicht unbedingt nehmen muss und dann natürlich noch zum Schluss den nächsten Schritt. Wenn man sich so die Förderlandschaft in Deutschland anschaut, es gibt ja insgesamt 4.000, 5.000 verschiedene Förderprogramme, die teilweise in sich schlüssig sind, miteinander überlappen. Und da kann man sich schon manchmal vorkommen, wie in so einem kleinen Fördermitteldschungel. Man hat so viele Ideen, schaut aus verschiedenen Perspektiven, weiß aber eigentlich gar nicht so richtig, wohin. Worum geht es heute nicht? Das ist mir auch ganz wichtig. Wir haben das im Vorfeld besprochen. Es sind keine klassischen Förderprogramme, die jetzt ausschließlich auf Flächenförderung sich beziehen, sondern heute im Fokus steht zum einen Energieeffizienz in der Landwirtschaft, neue unternehmerische Geschäftsfelder, die ich Ihnen vorstellen möchte, einfach bei mir aus der Praxis, was mir jetzt alles so entgegengekommen ist in den letzten Jahren. Vorhaben, die halt außerhalb der klassischen Agrarschiene dann halt liegen. Förderstrategische Einordnung von Ideen, das ist ganz wichtig. Und natürlich auch, welche Wege können Sie denn beschreiten oder gehen, um tragfähige Projektstrukturen zu gestalten? Es gibt verschiedene Ebenen, in denen in Deutschland geguckt wird. Und zwar einmal ist es die Bundesebene, also das sind halt Programme, die halt für die Bundesrepublik von Nord bis Süd, von Ost bis West halt alle gleich sind. Dann wird nochmal unterschieden in den Landesebenen, denn viele Bundesländer, auch wenn es eine Grundstruktur gibt, schauen halt für sich selber aus unterschiedlichen Perspektiven darauf. Das liegt halt daran, dass halt jedes Bundesland unterschiedliche Förderziele hat, ja, weil Fördermittel heißt ja auch nicht nur, ich habe Geld und ich weiß nicht wohin damit und gebe das mal eben in die Bundesrepublik oder an Unternehmen, sondern Fördermittel sind ja Lenkungsinstrumente. Das ist ganz wichtig, das halt auch immer im Hinterkopf mit zu behalten. Und dann gehen wir natürlich noch mit rein in die regionale Ebene. Der eine oder andere kennt es von Ihnen vielleicht, die LIDA-Förderung. Das ist die eine Perspektive, wo man sagt, okay, man guckt halt geografisch, Bund, Land, Region. Dann gibt es aber noch die anderen Ebenen, wo man sagt, oder unterschiedliche Brillen, Perspektiven. Das ist einmal Umwelt- und Klimaschutz. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Das ist auch EU-weit, weil von der EU werden natürlich auch die Förderziele mitbestimmt. Es geht um CO2-Reduktion, Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, Wasser, Energieeffizienz, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Digitalisierung, Automatisierung, also alles, was man irgendwie in Prozessen effizienter gestalten kann. Arbeitskräfte und Qualifizierung, ganz wichtig, denn viele Förderrichtlinien haben halt auch als Voraussetzung, dass halt neue Arbeitsplätze geschaffen werden oder neue Arbeitsplätze gehalten werden. Das ist ein sehr, sehr großes Thema in der aktuellen, in den aktuellen Förderrichtlinien. Forschung und Entwicklung, ganz wichtig. Innovation, La Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Innovation. Ich selber bin, wenn ich als Dozentin tätig bin, genau für diese Bereiche Forschung, Entwicklung und Innovation mit tätig, auch GAW-Richtlinie, kommen wir dann gleich noch mit drauf. Und es ist halt wichtig, dass wir halt fördertechnisch dann, wenn man aus verschiedenen Perspektiven guckt, auch das richtige Thema trifft. Weil manchmal ist es auch so, dass ja, Sie haben eine Idee, so irrwitzig, wie die manchmal auch klingen mag. Aber man kann die dann doch ganz gut in Programme mit einordnen. Es geht natürlich noch weiter in Investitionen, in Unternehmenswachstum. Also viele Förderrichtlinien sind auch darauf ausgerichtet, halt Unternehmen zu stärken. Das ist unheimlich wichtig, die regionale Entwicklung weiter voranzutreiben. Daseinsvorsorge, also Versorgung im ländlichen Raum zum Beispiel. Nahversorgung, Mobilität, Infrastruktur, ein sehr großes Thema. Gesundheit und Soziales, medizinische Versorgung, Pflegeunterstützung, Technik für Versorgungslücken, Bildung und Wissenstransfer, das ist auch sehr wichtig und auch dafür gibt es sehr großartige Förderrichtlinien. Und auch das ist alles nur ein Auszug, den ich Ihnen jetzt eben gegeben habe, zu Perspektiven, wie man halt auf Förderung schauen kann. Wo entstehen denn neue Geschäftsfelder? Also das, was ich in meinem täglichen Leben so miterlebe, die Projekte, die an mich herangetragen werden. Es gibt aktuell wirklich sehr viel Innovation und Technologietransfer. Die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen mittelständischen Unternehmen halt weiterhin zu stärken. Bioökonomie und neue Produktionssysteme, regionale Entwicklung, Transformation und Nachhaltigkeit, Versorgung, Effizienz und Resilienz. Transformation, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, kommt mir gefühlt in jedem fünften Satz entgegen dieses Wort. Und Transformation wird aktuell in vielen Richtlinien wirklich sehr groß geschrieben. Und auch da gehen wir dann gleich nochmal etwas näher darauf ein. Der richtige Blick, die Förderlandschaft richtig lesen. Also nicht nur, was mache ich, will ich machen, was habe ich vor, sondern wie will ich es eigentlich machen? Und deswegen ist es heute ja mir ein großes Bedürfnis, einfach mal aus diesem engen Tunnelblick, den man manchmal hat, einfach auch aus dem Alltag heraus, weil Sie sich ja ständig mit Ihrem Betrieb und mit Ihrem Unternehmen beschäftigen, die Brille einfach mal oder die Perspektive etwas zu weiten und zu sagen, okay, ich habe hier einen Plan, ich habe hier eine Idee, die schwebt schon die ganze Zeit, aber wir wissen auch gar nicht so richtig, lohnt sich das überhaupt, funktioniert das überhaupt, ja? Und das ist ja mir ein sehr wichtiges Bedürfnis, die damit auf die Reise zu nehmen. Aus welchen Brillen schaut die Förderlandschaft und auch ich jedes Mal, wenn ich ja neue Mandanten, wenn sich neue Kunden bei mir melden, also einmal aus der energetischen Brille, wo kann man denn Energie einsparen? Und ich glaube, das ist für Sie heute ein wichtiges Thema und das habe ich dann auch gleich als erstes ganz konkret mit für Sie. Dann haben wir die Innovationsbrille, was wird neu entwickelt? Und ich weiß, viele landwirtschaftliche Betriebe entwickeln Produkte weiter, überlegen, okay, was kann ich eigentlich noch machen? Wie kann ich mein Biogas, was vielleicht gerade in diesem Land nicht leider nicht gerade so angesagt ist, zumindest gefühlt in der Abnahme, was kann ich damit eigentlich noch machen? Komme ich dann gleich noch mit einer Idee auf Sie zu? Aus der regionalen Brille, also wofür ist es für meinen Standort eigentlich gut? Auch da kann es verschiedene Förderrichtlinien geben. Welche Probleme lösen wir? Und ich finde, gerade wenn ich das Thema Biogas habe, können wir in unserer Republik mit den bestehenden Biogasanlagen sehr viele Probleme lösen. Und natürlich KMU, die Wachstumsbrille für kleinmittelständische Unternehmen. Wo kann man das Unternehmen stärken? Die meisten Förderprogramme, die ich Ihnen heute vorstelle, sind alle für KMU-Unternehmen, das heißt also kleinmittelständische Unternehmen. Und die rote Brille, nicht die rosarote Brille, ist natürlich, auf welchem Wege oder auf welcher Ebene kann ich denn hier den Zugang überhaupt bekommen? Richtige Blick, die richtige Reisevorbereitung. Es sind halt immer fünf Fragen, die wir uns am Anfang stellen. Also ich nehme jetzt meine Fördermittelberaterkollegen einfach mal mit ins Boot. Ist welches Problem, welcher Bedarf wird gelöst? Welche Leistungen entstehen? Das ist unheimlich wichtig bei dem Blick auf die Förderrichtlinien. Sind wir in der Entwicklung, Markteinführung, Investition oder Ähnlichem? Welche Kostenarten entstehen? Personalkosten, Investitionskosten? Oder brauche ich vielleicht sogar Fremdleistung? Auch diese sind in Teilen förderfähig. In welche Region bewegen wir uns? Bund, Land oder eher im ländlichen Raum? Jetzt haben wir ja die Brillen, also die verschiedenen Perspektiven habe ich Ihnen jetzt vorgestellt und deswegen möchte ich Ihnen heute, wie auf der Reiseroute auch schon beschrieben, unsere vier Reisestops vorstellen. Das ist einmal die Richtlinie zur Förderung der Energieeffizienz und CO2-Einsparung in Landwirtschaft und Gartenbau. Das ist eine Richtlinie, die war jetzt über 12 Monate geschlossen und wurde Gott sei Dank wieder aufgelegt. Steigen wir gleich tiefer ein. Die GRW-Richtlinie, also regionale Investitionsförderung, LIDA, einigen Ihnen vielleicht schon bekannt, regionale Problemlösung und die Forschungszulage als Highlight für mich zum Schluss. Energieeffizienz. Und CO2-Einsparung. CO2-Einsparung, Klima retten, das kommt uns ja auch jeden Tag und Ihnen bestimmt auch über die Medien mit entgegengeschwappt. Hier gibt es halt eine Energieeffizienz-Förderrichtlinie über das Bundesprogramm, über das FNR. FNR ist die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. Vorher war das BLE, wurde alles einmal übertragen. Deswegen war dieses Förderprogramm für 12 Monate geschlossen. zum Unmut vieler Landwirte oder auch vieler Kunden von mir. Was ist das Ziel? Also einmal Energieeffizienz erhöhen, CO2-Emissionen reduzieren. Das Programm wird eingeordnet, ist ein Bundesprogramm zur Rettung oder zur Wahrung der Klimaziele, denn auch die Landwirtschaft oder für die Landwirtschaft wurde ja ein Klimaziel gesetzt bis 2030, CO2 deutlich zu mindern. Auf diese Förderung gibt es keinen Rechtsanspruch. Es ist auch immer abhängig von Haushaltsmitteln. Und die Frage ist ja immer, wie viel Geld steht eigentlich zur Verfügung? Es sind 26 Millionen, so zumindest der Stand im November 2025. Und die Richtlinie endet am 31.12.2029 und 26 Millionen. Ich begleite dieses Programm schon viele Jahre, hatten wir so noch nie. Also hier kann man richtig gut was machen. Es wird unterteilt, es gibt zwei Wege der Fördermöglichkeit, einmal über Einzelmaßnahmen, einmal über die CO2-Einsparinvestition. Für mich persönlich ist die CO2-Einsparinvestition der beste und der schönste Weg, aber zuerst schauen wir uns mal die Einzelmaßnahmen an. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgeholt oder Ihnen aufgelistet. Also einmal Investitionen in hocheffiziente Einzelmaßnahmen. Wir haben hier verschiedene Maßnahmen aufgelistet. In Kategorien sind diese festgehalten und wir haben hier eine Förderquote zwischen 15 und 40% für die Investitionskosten. Und wir bewegen uns hier im Bereich der nicht rückzahlbaren Investitionskosten. Der nicht rückzahlbaren Zuschüsse, nicht der Investitionskosten. Was ist förderbar? Es sind kleine Verbraucher im direkten Austausch, Energiespeicher, obwohl wir hier nicht von Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen sprechen, sondern es geht hier in diesem Bereich um Wärmespeicher, Vorkühler für Milchkühlanlagen, Energieeffizienzmaßnahmen bei Landmaschinen und alternative Antriebssysteme. Also es ist wirklich sehr breit gestreut. Dann haben wir im zweiten Weg die Einspar-CO2-Investitionen. Hier wird vorausgesetzt, und das war in der alten Richtlinie auch so, eine maßnahmenspezifische Energieberatung. Das heißt also, wir benötigen einen Energieberater oder Sie benötigen einen Energieberater, der halt erstmal in Ihr Betrieb kommt, ein Einsparkonzept oder erstmal Daten aufnimmt und dann daraus Ihnen Vorschläge macht für ein Einsparkonzept. Das ist zwingend notwendig, weil ansonsten haben Sie gibt es keine Möglichkeit, einen Antrag einzureichen. Wir haben hier wirklich sehr hohe Förderquoten, bei den normalen Energieeinsparmaßnahmen 40%, alles was aus überwiegend regenerativer Energie, Abwärme oder Speicherfähigkeit beziehungsweise aus erneuerbaren Energien kommt, haben wir bis zu 50% Zuschussmöglichkeiten. Die Kostenarten, die hier gedeckt werden oder bezuschusst werden, sind Investitionsausgaben. Diese müssen auch danach, wenn das Ganze umgesetzt wird oder wurde, wieder bestätigt werden von einem Energieingenieur, am besten der das erste Konzept auch schon geschrieben hat. Wir haben Mindestinvestitionssummen von 12.000 Euro und eine Amortisationszeit in Höhe von mindestens 2 Jahren. Ich weiß aus der Vergangenheit, als wir angefangen haben, ich sage wir, weil ich habe so einen Energieingenieur mit an meiner Seite, also der diese Maßnahmen Beschreibung macht. Und hier war es so, dass natürlich auch in Teilen, wenn noch alte Lampen in Stallungen drin waren, dass sie natürlich ausgetauscht werden konnten, durch hocheffiziente LED-Beleuchtung ausgetauscht. Nur war da halt das Problem, dass wir aufgrund der sehr, sehr hohen Energiepreise eine Amortisationszeit von 2 Jahren einfach nicht hinbekommen haben. Also deswegen so Tipp von mir am Rande, wenn Sie noch alte Beleuchtung haben, tauschen Sie die gerne aus. Es ist eine enorme Einsparung, die Sie da erzielen können. Es gibt einen maximalen Deckel pro Unternehmen mit 600.000 Euro pro Unternehmen und Vorhaben. Und ganz, ganz wichtig ist keine Beauftragung, keine Verträge unterschreiben, ja, keine Leistungsbeanspruchung, keine Bestellungen aufgeben, bevor nicht der finale Zuwendungsbescheid da ist. Und dazu habe ich Ihnen mal die Positivliste mitgebracht, was eigentlich alles förderfähig ist. Kälteanlagen, Systeme zur Assimilationsbelichtung, Photovoltaikanlagen, Kleinwindanlagen, Wärmetauscher, geothermische Anlagen. Also wirklich, das Portfolio ist hier sehr, sehr viel und diese Positivliste ist noch nicht abschließend. Die ist wirklich sehr, sehr lang. Und dazu habe ich Ihnen jetzt mal ein kleines Beispiel mitgebracht, wie so etwas aussehen könnte in Zahlen, Daten und Fakten. Ich habe hier mal so einen ganz normalen landwirtschaftlichen Betrieb mit 200.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, Durchschnittsbodenpunkte 50. Wir haben ein bisschen Wald, Milchkühe, 360, 300 in der Nachzucht, eine Biogasanlage, wie ich sie sehr, sehr oft vorgefunden habe, und ein Stromverbrauch haben wir jetzt einfach mal angenommen hier von ungefähr 500.000 Kilowattstunden. Dann liegt ja die Idee sehr nahe, okay, wenn ich halt vielleicht schon viele Dachflächen verpachtet habe, um dafür halt ja, neue Dächer einfach zu bekommen, dass ich mir einfach irgendwo, wenn noch Platz ist und der Standort auch gut ist, eine eigene Photovoltaikanlage auf das Dach bringen lasse. Wir nehmen ja einfach mal diesen Stromverbrauch von 500.000 Kilowattstunden. Diese wird immer umgerechnet über eine bestimmte Formel und Werte in wie viel CO2 ist das. Dann ist hier einfach mal die Annahme, wir erstellen hier eine Photovoltaikanlage mit 300 Kilowattstunden oder mit 300 Kilowatt Peak und bei optimaler Sonneneinstrahlung produziert die halt 300.000 Kilowattstunden im Jahr. Nun ist es ja so, dass man halt diese Energie, die da produziert wird, nicht vollständig für den eigenen Betrieb meistens braucht. Also es entstehen noch Überschüsse. Wir haben hier, wird es dann ja ausgerechnet über eine sogenannte PV-Sol, wo halt die Sonnenstunden mit hinterlegt werden. Und bei 500.000 Kilowattstunden sind sie auf jeden Fall auch Lastgangkunde. Das wird dann übereinander gelegt und dann entsteht hier im Beispiel ein Eigenverbrauch von 250.000 Kilowattstunden. Das würde halt bedeuten, weil sie diesen Strom ja selbst produzieren und nicht mehr aus dem Netz ziehen, eine Einsparung in Höhe von 19,75 Tonnen CO2. Und jede Tonne CO2, die sie einsparen, wird monetär belohnt. Und zwar hier haben wir einmal die Kosten für die Photovoltaikanlage von 300.000 Euro und hier wäre eine Förderung von 136.125 Euro möglich. Ich habe hier hinten hingeschrieben, maximal 50%. Warum? Sie könnten ja auch auf die Idee kommen und sagen, okay, wir wollen ja gar nicht viel einspeisen, weil das EEG wackelt eh gerade. Man müsste ja dann auch über die gesonderte Direktvermarktung einspeisen. Das ist auch sehr wichtig, weil ziehen Sie dann auch noch das Geld über das EEG, wäre es eine Doppelförderung und damit nicht mehr möglich. Bauen Sie die Anlage kleiner und Sie brauchen vielleicht und Sie können deutlich mehr Eigenstrom produzieren und den halt auch verwenden, dann ist es so, würde hier unten jetzt zum Beispiel stehen, statt 136.000, 176.000 Euro, würde man hier die Förderung bei 150.000 Euro kappen. So viel zu dem Thema Energie. Was kann man machen in der Landwirtschaft? Und wenn es hier bis hierhin keine Fragen gibt, würde ich dann direkt in den nächsten Punkt einsteigen, in unseren nächsten Reisestopp, und zwar die GRW-Förderung. GRW-Förderung hat Ihnen vielleicht, ist Ihnen vielleicht schon mal entgegengekommen. Und zwar geht es hier um die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Und wir befinden uns in der aktuellen Förderperiode 2022 bis 2027 und Sie sehen hier, dass wir hier verschiedene Bereiche haben, einmal in Gelb strukturiert, Grau und Grün. Alles das, was grau ist, bekommt keine GRW-Förderung, weil GRW-Förderung heißt eine Förderung benachteiligter Regionen. Und hier ist halt alles gelb, also alles, wo man sagen kann, okay, das sind die alten Bundesländer, die kriegen halt am meisten alles, was gelb ist. Die grün sind halt, bekommen etwas weniger und die gestreiften liegen halt so dazwischen. Eine weitere Besonderheit der GRW-Förderung ist auch, dass je weiter Sie an die polnische Grenze rücken, gibt es sogar nochmal Grenzzuschläge bis zu 10%. Also das ist wirklich ein sehr, sehr attraktives Tool, was man hier nutzen kann. Vor allem mit 1,3 Millionen Euro, die jährlich zur Verfügung stehen, ist hier wirklich sehr viel Geld möglich. Auch hier gilt natürlich der Grundsatz, immer Beantragung vor Vorhabensbeginn. Das ist sehr wichtig. Aus welchen Perspektiven oder Brillen schaut man hier eigentlich? Man guckt natürlich erstmal, okay, was ist an diesem Standort eigentlich möglich? Welcher regionale Effekt ist hier gegeben? Aus der Investitionsbrille natürlich immer, was die ganze Betriebsstätte angeht, die Kapazität oder auch den Strukturaufbau. Und ganz wichtig ist immer die Unternehmensgröße. Auch hier in der GRW-Förderung wird unterschieden in Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen. Große Unternehmen kriegen auch was, aber deutlich weniger. Und es ist halt wichtig, auch am Anfang immer zu schauen, ist es ein Kleinst- oder ein Kleinunternehmen? Und es gibt Unternehmensstrukturen, ich weiß es in der Landwirtschaft, da ist es auf den ersten Blick gar nicht so möglich, aber da komme ich dann nochmal drauf bei den Stolpersteinen und erkläre in diesem Punkt noch etwas detaillierter. Hier sind einige Branchenbeispiele. Vielleicht haben Sie ja auch Ideen, wo Sie sagen, okay, neben der Landwirtschaft könnte man da noch rein investieren. Energietechnik, Gesundheitswirtschaft, Kunststoff und Chemie und vor allem Tourismus. Tourismus ist der Bereich in der GRW-Förderung, der mir momentan am meisten entgegenkommt oder den ich am häufigsten antreffe. Und deswegen habe ich hier für Sie ein Beispiel mitgebracht. Und das würde ich Ihnen gerne mal zeigen, denn Ferienunterkünfte sind ja in Deutschland aktuell sehr begehrt. Zum Beispiel ein Biohof und Safari-Climbing am Fluss. Hat jemand halt eine Idee, weil halt noch ein Grundstück da ist, hat sich dasselbe verkauft in ein anderes Unternehmen und baut dann halt fünf große Safari-Zelte auf eine Holzplattform. Wichtig ist hier, 12 Betten zum Beispiel verteilt auf 5 Einheiten und ich habe ganz dick dahinter geschrieben, GRW-Kriterium erfüllt. Warum? Weil auch die GRW-Richtlinie halt sagt, okay, wir brauchen halt mindestens 10 Schlafmöglichkeiten auf 3 verschiedenen Zimmern oder in 3 verschiedenen Einheiten. Und da wir hier 5 Einheiten haben und 12 Betten, kann man da schon mal einen Haken dran machen. Ganz wichtig, es gibt noch ein Premium-Inklusionszelt, denn Barrierefreiheit wird in der GRW-Richtlinie auch sehr groß geschrieben. Also es muss mindestens ein Zimmer, ein Zelt, kann ja auch ein Fremdenzimmer oder ein Pensionszimmer sein, muss halt barrierefrei sein. Für diese Zelte wurde hier zum Beispiel ausgegeben 175.000 Euro. Dann muss noch erschlossen werden, Wasser, Strom, Abwasser. Sie kennen das vielleicht auch aus anderen Projekten, die Sie schon umgesetzt haben. Und wenn es vielleicht noch ein Wassergrundstück ist, dann natürlich Anlage, Steg- und Außenanlage. Auch das gehört alles mit in den großen Bund der Investitionskosten. Hier 250.000 Euro insgesamt in diesem Beispiel. Wir haben einen Fördersatz von 30%. Dann vielleicht nochmal einen kleinen Bonus in Höhe von 5%, sodass insgesamt ein nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 87.500 Euro entsteht. Und ich habe mittlerweile also sehr viele, sehr schöne kleine Tourismusprojekte schon mit begleitet, aus denen dann am Ende sogar größere Projekte noch entstanden sind, also anders als ursprünglich gedacht. Deswegen lohnt es sich immer wieder, da einfach nochmal mit drauf zu schauen. Jetzt sind wir einmal aus der Bundesrepublik, also wir waren jetzt in der Energieeffizienz, jetzt haben wir den großen Bereich der GRW-Förderung uns angeschaut und jetzt nehme ich Sie im dritten Reisestopp mit in die LEADER-Förderung. LEADER-Förderung heißt regionales Netzwerk. Also es geht um Ihre Region. Was kann da gebraucht werden? Wo können Sie sich vielleicht noch mit einbringen? Welche Projekte müssen noch zur regionalen Entwicklungsstrategie ja mit dazu kommen? Und vor allem ist wichtig, die müssen passen. Das zeigt auch gleich die nächste Folie. Das alleine sind die LEADER-Regionen in Brandenburg. Es sind sehr viele und jede LEADER-Region hat nicht nur ihr eigenes Finanzbudget, sondern hat auch ihre eigenen Strategien. Also die Uckermark hat eine ganz andere Strategie oder Förderansätze oder das, was da eigentlich umgesetzt werden soll, als zum Beispiel im Elbe-Elster-Kreis. Alles das, was Sie weiß, hier auf dieser Folie sehen, die bekommen keine LEADER-Förderung. Also für Berlin und die weiterentwickelten Regionen stehen keine Gelder zur Verfügung. Die Perspektiven, aus denen man halt im LEADER schaut, sind ähnlich wie in der GRW-Richtlinie, also lokaler Bedarf, wo sind Engpässe, wo gibt es einen Mehrwert für die Region, immer auf die LEADER-Region betrachtet. Gibt es Kooperationen, ja, die vielleicht untereinander geschlossen werden können, weil sie müssen ja nicht alles alleine machen. Und natürlich die Umsetzungsbrille, das Projekt muss regional plausibel sein und tragfähig. Und auch hier ist ja immer die Frage, okay, LEADER-Förderung, wo kommt das Geld denn eigentlich her? Es ist ein EU-Förderprogramm, was in Teilen aus Bund und Land noch mit kofinanziert werden muss. Und in Brandenburg haben wir für dieses Jahr zum Beispiel 207 Millionen zur Verfügung oder in dieser Förderperiode. In Sachsen haben wir 240 und von daher, ja, ist da sehr, sehr, sehr viel Geld da. Im LEADER-Bereich wird auch immer unterschieden. Wir haben ein zweistufiges Antragsverfahren. Sie kennen ja meistens das einstufige, ich stelle einen Antrag und dann wird er bewilligt oder auch nicht. Hier ist es halt so, dass erstmal so eine Art Wettbewerb gestartet wird. Also Sie müssen eine Projektskizze einreichen und wenn die dann für gut und richtig empfunden wird, dass es halt auch in diese ganze Förderung mit reinpasst, erst dann darf man den richtigen Antrag stellen. Ist aber ja sehr, sehr schön, sehr einfach, weil jede LEADER-Region, also jede Landesarbeitsgruppe hat ihr eigenes Netzwerk, seine eigene Homepage. Da sind die Programmpunkte immer sehr gut abgebildet und die haben auch meistens wunderbare Ansprechpartner. So ist das mir zumindest in den letzten Jahren immer begegnet. Was wird alles gefördert? Es sind die Investitionskosten, Sachkosten, Dienstleistungen, auch teilweise externe Dienstleistungen, wenn es um Planungskosten und Ähnliches geht und gegebenenfalls auch die Konzept- und umsetzungsbezogenen Kosten. Nun mal jetzt erst so im Überblick. Ich habe Ihnen ein kleines Projekt mal mitgebracht. Hier geht es halt immer um KMU-Unternehmen, also in den meisten Regionen. Ich hatte auch eine LEADER-Region, die haben gesagt, wir möchten nur bis kleine Unternehmen, also kleinst und kleine Unternehmen. Da waren also die Unternehmen, die halt über 10 Mitarbeiter haben, schon mal nicht mehr förderfähig. Und wenn wir über Mitarbeiter in unserer Förderlogik sprechen, dann sind das immer Vollzeitäquivalente, ja. Also es werden Teilzeitkräfte in Stunden dann halt zusammengerechnet, muss man dann aber alles vor Ort machen. Hier war halt eine Handwerksbäckerei, die halt neuen Ofen kaufen wollte und um die Produktion halt noch effizienter halt darzustellen, energieeffizienter. Energieeffizienz sind oftmals Themen in den LEADER-Regionen. Die Gesamtkosten für das Projekt waren hier halt 100.000 Euro, der Fördersatz 45. 45% Fördersatz ist es meistens, nur mit wenigen Ausnahmen, dass es halt noch, dass die Fördersätze noch höher liegen. Der Zuschuss waren hier 45.000 als nicht rückzahlbarer Zuschuss. Und dann haben wir noch einen Eigenanteil in Höhe von 55.000 Euro. So viel zu den Investitionsförderprogrammen. Und wenn sich jetzt noch keine weiteren Fragen ergeben, wir können die dann auch gerne noch am Ende diskutieren, nehme ich Sie jetzt auf die Reise in vielleicht ein relativ neues Thema für Sie, und zwar in die Forschungszulage. Die Forschungszulage, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir sind ja ein Land der Dichter und Denker. Und gerade des Ingenieurwesens, Tüfteln, Basteln, viele Dinge neu entwickeln. Und Die Bundesrepublik hat sich gesagt, okay, wir müssen das halt weiter fördern und hat zum 1. Januar 2020 das Forschungszulagengesetz ins Leben gerufen und verabschiedet. Es soll halt Innovation stärken, Forschung und Entwicklungsausgaben halt weiter unterstützen. Förderung gefördert werden nicht nur klein mittelständische Unternehmen, sondern auch große Unternehmen. Aber die kleinen und mittelständischen haben natürlich höhere Fördersätze, die hier bei 35% liegen, der förderfähigen Kosten. Und was wird alles gefördert? Grundlagenforschung, industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung. Auch wenn diese drei Begrifflichkeiten Ihnen jetzt vielleicht gar nicht so viel sagen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass so mancher landwirtschaftliche Betrieb sich genau in diesen Dingen, weil er gerade Dinge neu entwickelt, um halt ja, für sich selber weiterzukommen, sich darin definitiv schon bewegt. Die Forschungszulage, für sehr viele unbekannt, wird auch benannt als das unbekannte Gold. Warum? Das Forschungszulagengesetz ist die einzige Förderrichtlinie in Deutschland, wo wir rückwirkend fördern können. Und hier ist es halt so, dass maximal 25% für Großunternehmen, 35% für kleine Unternehmen. Diese Sätze sind auch festgeschrieben. Es sind Personalkosten, also Personallohnkosten, die Löhne mit Sozialabgaben. Die Eigenleistungen der Chefs werden mit gefördert, sofern sie denn in der Auftragsforschung mit dabei sind. Ab 2026 oder seit 2026 haben wir eine neue Bemessungsgrundlage der förderfähigen Kosten in Höhe von 12 Millionen Euro. Und das Projekt muss natürlich neu sein und ein technisches Risiko haben. Forschung heißt ja nicht immer, Sie müssen das Rad neu erfinden. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Biogas habe und mir überlege, okay, vielleicht kann ich daraus irgendein Antriebsgas machen für einen Traktor oder ähnliches. Ja, dann holen Sie sich doch einfach eine Hochschule mit dazu, und lassen entweder über die forschen und entwickeln oder Sie nehmen daran selber mit teil. Das sind halt auch so wunderbare Verbundprojekte, die halt mitgefördert werden können. Und die Zulage ist jetzt nicht, wie wir es aus anderen Förderprogrammen kennen, dass es hier eine Zuschussförderung ist, sondern die wird am Ende über die Steuer mit abgerechnet. Also entweder wird die Einkommens- und Körperschaftssteuer reduziert oder wenn es halt ein schlechtes Jahr war, dann kriegen sie halt den Verlust als Erstattung sogar ausgezahlt. 4 Jahre rückwirkend. Ich habe viele Kunden mittlerweile, die gar nicht wussten, dass es das gibt, wo wir heute die Projekte erst aufgreifen. Auch das ist ein zweiteiliges Antragsverfahren. Man muss erstmal das Projekt vorstellen beim BSFZ, dann wird da ein Siegel erstellt und erst dann, wenn man sagt, ja, okay, es war hier Forschung und Entwicklung, dann kann man das Ganze bei der Steuererklärung übers Finanzamt, über das Elster-Programm läuft das alles mit einreichen. Aber auch da unterstützen die Fördermittelberater, die das sehr, sehr gut können. Zwei kleine Beispiele habe ich Ihnen noch mitgebracht. Einmal eine eigene Landtechnik-Innovation. Also ein Landwirt hat halt ein neues Modul für einen Gülleinjektor oder eine KI-gestützte Sortieranlage für Obst entwickelt. Und entwickeln ist immer ganz wichtig. Das heißt nicht, dass Sie neue Komponenten einfach zusammenstecken, also die es schon gibt, und sagen, oh, man wusste ja gar nicht, dass das auch so funktioniert. Das nicht, sondern der Forschungscharakter bedeutet auch immer, es muss ein Risiko bestehen, dass das Ganze nicht funktioniert. Es muss etwas Neuartiges sein. Und ja, auch Projekte, die am Ende nicht funktioniert haben, werden mitgefördert, weil zum Forschungscharakter, und das ist ja das, was hier die Basis dieser Förderrichtlinie ist, heißt es auch, dass Entwicklungen scheitern können. Und ich hatte schon das eine oder andere Projekt, alle waren hell erfreut und haben losgelegt und dann mittendrin hat man festgestellt, dass man sich im ersten Wege ja nicht erforscht hat, aber dass es nicht so funktioniert hat, wie man sich's vorgestellt hat. Und dann hat man einfach ab einem gewissen Punkt nochmal neu angefangen. Und auch diesen Neustart konnten wir wieder fördern lassen. Also die Forschungszulage Ein ganz großartiges Tool. Es werden alle Personalkosten gefördert, auch die Entwicklung eines Prototyps. Das ist unheimlich wichtig. Alles, was dann Markteinführung und Ähnliches angeht, hat mit Forschung und Entwicklung ja nichts mehr zu tun, weil man ja dann weiß, okay, das Ganze funktioniert schon. Ein zweites Beispiel, Bioenergieverfahren, könnte für Sie vielleicht auch ganz spannend sein. Wie mache ich halt aus Reststoffen, aus Strohpellets zum Beispiel einen hochwertigen Dämmstoff und verkaufe den dann am Ende? Auch das wäre ja eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, das wäre ein neuer Standpunkt oder ein neues Betriebsfeld für uns Unternehmen. Ich hatte ja gesagt, wir können 4 Jahre rückwirkend das Ganze noch einreichen und abrechnen. Für 2021 lief die Frist am 31.12.25 aus. Also bewegen wir uns jetzt bei den ganzen Projekten, die halt in 2022 begonnen haben. Und auch da haben wir die Zeit, bis zum 31.12.2026 das Projekt noch einzureichen und hier auch in der ersten Förderstufe, nämlich in der Antragstellung beim BSFZ. Nicht alles kommt aus demselben Topf. Die Energieeffizienz ist ja ein nationales Instrument. Die GRW-Förderung wird über Bund und Länder finanziert. LEADER-Förderung kommt aus der GAP 2023 bis 27 und die Forschungszulage ist ein steuerliches Instrument und auch die Forschungszulage ist die einzige Förderrichtlinie, auf die Sie einen rechtlichen Anspruch haben. Auf alle anderen nicht. Also es gibt auch nicht, dass die Forschungszulage, heute gibt es mal einen Antragsstopp, weil keine Haushaltsmittel oder Ähnliches da sind, sondern diese läuft seit 2020 kontinuierlich durch. Genau. Ein weiterer auf unserem Weg, auf unserer Karte, die Sie vielleicht noch vor Augen haben, kamen wir ja oder gibt es diesen Teil der Stolpersteine. Und dem möchte ich jetzt gerne noch ein paar Minuten widmen. Und zwar ist es so, dass auf dem Weg zur Förderung kann man halt sehr, sehr viel falsch machen. Einmal ist es die falsche KMU-Prüfung. Ich hatte ja in einem Beispiel schon erzählt, dass Sie haben einen normalen landwirtschaftlichen Primärbetrieb. Dann ist auf der anderen Seite vielleicht noch eine Biogasanlage, der ja nicht über den Betrieb mitläuft, aber entweder die beteiligten Personen oder das Unternehmen selbst, der landwirtschaftliche Primärbetrieb, ist vielleicht daran mit beteiligt. Dann hat man noch eine andere GmbH oder ein Unternehmen gegründet, wo vielleicht veredelt wird. Dann muss man natürlich gucken, wie sind diese ganzen Beteiligungen untereinander gestrickt und verstrickt. Und muss dann danach die KMÜ-Prüfung machen. Also wie viele Personen zählen damit rein? Die Umsätze müssen mitgewertet werden, beziehungsweise die Bilanzsumme. Dafür gibt es ganz klare Vorgaben. Wenn man zu spät startet, also das Projekt hat schon begonnen und dann fällt Ihnen ein, oh, jetzt könnten wir mal nach Förderung gucken oder diese mal beantragen, dann ist es meistens schon zu spät. Oder Sie haben vielleicht aus der falschen Perspektive geguckt und haben sich gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, welche Fördermöglichkeiten gibt es vielleicht bundesweit, ja, und haben Land und Region außen vor gelassen. Oder Sie haben aus einer ganz anderen Brille geschaut und haben gesagt, okay, es ist vielleicht Energieeffizienz in meiner Welt, also in Ihrem Fokus, aber am Ende gehört es vielleicht in einen ganz anderen Bereich hinein. Die Entwicklung und Investition vielleicht nicht richtig voneinander getrennt, gerade was die Forschungszulage angeht. Kostenarten, wenn die nicht sauber getrennt und strukturiert sind, kann das ein sehr, sehr großer Stolperstein sein. Oder vielleicht sogar, weil man sich sagt, okay, ich kriege jetzt zwar auf der einen Seite eine Zuschussförderung von einem nicht zurückzahlbaren Zuschuss, aber auf der anderen Seite habe ich noch ein zinsgünstiges Darlehen, aber vielleicht sind ja auch da die Minimalförderungen mit drin und die überschneiden sich. Und wir haben ja in Deutschland ein Kumulierungsverbot. Das muss man natürlich ganz genau berücksichtigen. Und ganz wichtig, Achtung, Zweckbindungszeiträume. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bereich Tourismus in der GRW-Förderung einsteige, dann ist es so, dass wir im Tourismusbereich eine Zweckbindungsfrist von 10 Jahren haben. Jetzt könnte man ja vielleicht auch die Idee haben und sagen, okay, ich errichte jetzt hier etwas, ich mache dieses Feldprojekt, weil es gerade gut hinpasst, dann gucke ich mal 5 Jahre und danach verkaufe ich das Ganze. Schwierig, nicht möglich, muss man aufpassen. Der nächste Schritt, der letzte Step auf unserer Reisekarte, bevor ich Sie wieder in Ihren Alltag entlasse, ist die Strategie. Wir waren ja heute im ersten Punkt. Wir haben uns sehr viel damit beschäftigt, Ziele zu definieren, Visionen einfach mal im Blick zu öffnen. Wie kann es denn danach weitergehen? Es kann danach weitergehen mit der Antragstellung, wo ich Sie auch mit begleiten kann. Die ganze Kommunikation mit der Behörde, Abstimmung mit den Behörden ist ganz wichtig. Die Abrechnungsprüfung, eine der wichtigsten Tools überhaupt. Sie kennen es ja bestimmt auch aus einigen Förderanträgen oder Abrechnungen, die Sie schon gesehen haben. Wenn das, was auf der Rechnung nicht, das, was auf der Rechnung steht, nicht damit zusammenhängt, was im Förderzweck steht, wird die Abrechnung sehr, sehr schwierig. Ganz wichtig auch, wo wir mit begleiten können, ist bei der Finanzierung und bei den Darlehen. Vielleicht erinnern Sie sich schon an das Photovoltaik-Projekt. Gerade wenn es um 300.000 Euro Investitionen geht, die müssen Sie natürlich erstmal in die Hand nehmen. Oftmals ist es so, dass die Förderung auch nicht irgendwie in Zwischensteps ausgezahlt wird, sondern bei den Energieeffizienz-Richtlinien ist es so, dass halt erstmal das Ganze erstellt werden muss und erst dann können Sie abrechnen. Das heißt also, Sie gehen finanziell in Vorschuss und oder in Vorleistung. Und damit halt kein Liquiditätsengpass entsteht, begleite ich hier an dieser Stelle noch mit, was das ganze Thema Finanzierung, Förderdarlehen oder Ähnliches mit angeht. Das sind die Möglichkeiten, die ich Ihnen oder die ich halt immer mit begleite, so wie ich es halt auch meinen Schülern auf der anderen Seite des Bildschirms sehr oft mit beibringe und ans Herz lege, weil es funktioniert halt nur, wenn man den ganzen Prozess mit abbildet. Ansonsten wird es schwierig, weil wenn Sie mit Ihrem Alltag beschäftigt sind, und dann zwischendrin selber einsteigen müssen oder gar nicht wissen, okay, was hat der Fördermittelberater oder der Begleiter eigentlich gemeint mit der Strategie, die er da festgelegt hat, weil sie da halt gar nicht so tief drinstecken, dann wird das Ganze schon schwierig. Jetzt haben Sie mich gesehen, 30 Minuten, 45 Minuten lang über die Kamera. Hier ist nochmal ein Bild von mir. Was könnte der nächste Schritt sein? GVF ist ja ein wunderbarer Versicherungsmakler, der immer sehr an seine Kunden, denkt. Und wir haben da lange drüber gesprochen und diskutiert und habe ich gesagt, okay, ich kann Ihnen anbieten, dass, wenn Sie jetzt keine Fragen haben, aber vielleicht der Kopf gerade voll ist, weil vielleicht ein paar neue Ideen in Ihrem Kopf geboren wurden oder vielleicht von hinten wieder nach vorne geholt wurden, dass Sie sich bei mir melden, entweder über GVF oder halt bei mir direkt. Und dann erhalten Sie von mir ein 30-minütiges Erstgespräch, wo wir einfach mal schauen, okay, was ist denn Ihr Vorhaben, was ist Ihr Ziel? Vielleicht müssen wir noch mal dran arbeiten, um das in eine gewisse Förderlogik mit einzubringen. Gibt es überhaupt eine grundsätzliche Förderlogik, die vielleicht dafür in Frage kommt? Was sind die nächsten sinnvollen Schritte und worauf kommt es bei der Vorbereitung an, damit aus einer guten Idee ein tragfähiges und prüfungsfähiges Vorhaben Sie wird. Im BVMV oder BVMW ist der Bundesverband für mittelständische Wirtschaft, bin ich auch im Beraternetzwerk mit tätig, also durfte mich da oder habe mich da auch akkreditieren lassen. Und genau da gehen wir auch in diesen 30 Minuten die Schritte durch, die ich Ihnen heute schon eingangs erzählt habe. Und damit sind wir heute am Ziel angekommen. Ich danke Ihnen für Ihr Dabeisein und freue mich auf die nächsten Fragen. Und wenn Sie die 30 Minuten nutzen, mit mir zusammen ins Gespräch zu gehen, dann kann ich nur sagen, dann ist Ihr Erfolg schon fast gesichert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Frau Burgschild, wir haben natürlich Fragen, weil die Landwirte sind ja, ich sage mal, immer wieder unterwegs und haben neue Sachen.
Ja.
Eine Frage aus dem Chat ist zum Beispiel das Thema Digitalisierungsvorhaben.
Ja.
Ich sage mal, Arbeitszeiterfassung, Dokumentenmanagement wurde ja angesprochen.
Ja.
Ich würde ja weitergehen in Richtung, wir haben ja viele Sachen, Digitalisierung mit Flächenmanagement und so weiter und so fort. Gibt es denn dafür Fördertöpfe?
Ja, und auch hier sind wir im regionalen oder im Bundeslandbereich. Also Mecklenburg-Vorpommern gibt es zum Beispiel aktuell nichts, weil da war ich im letzten Jahr schon auf der Suche. Das ist auch erstmal so weit ausgeschrieben. Bei Mecklenburg-Vorpommern leider gerade die Fördermittel in diesen Bereichen um 50% gekürzt hat. Sachsen auf jeden Fall, Brandenburg weiß ich auch. Wir müssen nur aufpassen. Lassen wir das Ganze über den landwirtschaftlichen Primärbetrieb laufen, ja, oder gehen wir über, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Biogasanlage oder ähnliches habe, über diesen Pool. Das müssen wir dann live besprechen. Das kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen, aber ich weiß definitiv, es gibt Förderprogramme dafür. Ja.
Also mit Ideen beziehungsweise dann auch mit irgendwelchen Vorstellungen dann an Sie herantreten und dann mal schauen, finden wir irgendwo einen Topf, wo wir das mit reinstecken können und dann erst loslegen, ne?
Genau, Sachsen-Anhalt zum Beispiel arbeitet wieder ganz anders. Sie arbeiten immer in Förderaufrufen zum Beispiel. Also müssen wir gut vorbereitet sein, um dann halt zur rechten Zeit den Antrag einreichen zu können. Ja.
Eine Frage noch aus dem Chat ist, wenn man bei der Marktstrukturverbesserung schon teilnimmt mit der Kartoffellagerung, kann man dann noch zusätzlich Niederförderung beantragen. Aber ich denke mal, es wird schon wieder so ein bisschen zu speziell sein, ne?
Ich glaube, das ist zum einen zu speziell und bei der Lederförderung sind ja landwirtschaftliche Primärbetriebe eh ausgeschlossen. Also, ne, das ist, wenn ich in die Lederförderung gehen möchte, gründe ich halt immer ein Einzelunternehmen oder wie auch immer etwas Neues, um dann halt darüber die Förderung zu erhalten.
Frage war noch wegen der
Trotzdem.
Präsentation. Teil der Präsentation können wir ja, denke ich mal, im Nachgang den Teilnehmern entsprechend zur Verfügung stellen. Je nachdem, das macht dann der ledig bei uns aus unserem Hause und wird sie dann entsprechend die ganzen Unterlagen zuschicken oder beziehungsweise den Zugang ermöglichen.
Können
Vielen,
wir
vielen
machen.
Dank, Frau Borgschulte, für die
Gerne.
Ausführungen. Ich sage mal, viele Gedanken, wie gesagt, das Thema, was in der Landwirtschaft nun mal halt so ist, man fährt an bestimmten Sachen vorbei, Situationen vorbei und denkt sich, Mann, könnte man ja eigentlich mal anfassen. Wäre vielleicht dann, sag ich mal, das persönliche Gespräch mit Ihnen entsprechend, um da vielleicht irgendwo noch einen Topf zu finden, wo man entsprechend was anfassen kann. Wir sind ja sowieso alle gespannt, wie die normale Fördermittelrichtlinien für 27, wie das die GAP-Reform jetzt ausgeht. Vielleicht ergibt sich ja dann auch noch mal was aus diesem Topf heraus. Aber ich denke mal, da bleiben wir
Beispiel.
dran mit den Inhalten. Ich danke allen Teilnehmern und wünsche einen schönen Tag heute noch. Die Sonne scheint ja wunderbar, also Photovoltaik sollte brummen. Und Ihnen, Frau Burgschild, nochmal vielen Dank und schönen Tag noch, ne?
Gerne. Hat
Tschüss.
Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss.